Kulturmenü. Der Podcast mit Angelika Ortner.
Ich spreche mit meinen Gästen über bekannte Musikstücke aus allen Stil- und Zeitepochen. Wir hören passende Musikbeispiele und versuchen in unseren Gesprächen einen neuen Zugang zur Musik zu ermöglichen. Der Leiter des russischen Balletts in Paris, Sergei Diaghilev, beauftragte Igor Strawinsky, eine Ballettmusik zu schreiben. Die Pariser Uraufführung von L'Oiseau de Feu war 1910 ein Riesenerfolg und begründete Strawinskys Weltruhm. Er war zu dieser Zeit erst 28 Jahre alt und sein Feuervogel gilt als richtungsweisendes Werk zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Vorlage für das Ballett waren zwei russische Volksmärchen. Prinz Iwan Zarewitsch dringt auf der Jagd in den Garten des bösen, unsterblichen Zauberers Kaschtschei ein und fängt den dort lebenden Feuervogel. Auf dessen Flehen lässt er ihn wieder frei und bekommt zum Dank eine seiner magischen Federn, mit der er in der Not immer Hilfe anfordern kann. Kurz darauf trifft Iwan auf 13 gefangene Prinzessinnen und verliebt sich auch in eine. Als er ihnen in den Palast folgt, wird er entdeckt und es droht ihm die Gefahr, vom Zauberer in Stein verwandelt zu werden. Der durch die Feder gerufene Feuervogel zwingt die königlichen Schergen mit seiner magischen Musik zu einem Höllentanz, bis alle vor Erschöpfung zu Boden sinken. Weiters erfährt Iwan das Geheimnis der Unsterblichkeit des Zauberers. Ein Ei, das in einem Baum verborgen ist, enthält die Seele von Kaschtschei. Iwan zerschlägt das Ei, der Zauberer stirbt, die Versteinerten im Schloss sind erlöst und der Prinz heiratet die Prinzessin. Ich finde, es ist sehr wesentlich, dass man diese Geschichte hinter diesem großen Orchesterwerk kennt, da man ein ganz anderes Hörerlebnis haben kann, wenn man dieses Märchenbild im Kopf hat. Strawinskys Komposition zeichnet sich durch ihre kurzgliedrige, oft nur aus wenigen Tönen gebildete Melodik und charakteristische Rhythmik aus. Oder vielleicht verständlicher gesagt, die Musik ist lebendig und eindrucksstark. Vom Feuervogel gibt es drei verschiedene Fassungen. Heute werden einzelne Teile der Orchestersuite-Fassung 1945 eingespielt. Ich habe eine Aufnahme von 1967 ausgewählt. Der Komponist selbst dirigiert das Columbia Symphony Orchestra. Und den Anfang hören wir später. Wir beginnen jetzt mittendrin mit dem Höllentanz. Thank you. Mein heutiger Gast ist der österreichische Gitarrist Mario Berger. Er arbeitete mit zahlreichen heimischen Künstlerinnen und Künstlern, wie zum Beispiel Wolfgang Ambros, Georg Danzer oder Sandra Pires zusammen. Derzeit ist er mit seinem Soloprogramm in ganz Österreich unterwegs. Und manche wundern sich jetzt vielleicht, warum ich mit einem Gitarristen, der in einem ganz anderen Musikgenre tätig ist, über Strawinskys Feuervogel spreche. Ja, Mario, warum reden wir eigentlich heute über den Strawinsky?
Naja, da muss ich ausholen. Also so fremd ist mir das Genre gar nicht, weil ich habe mit klassischer Gitarre begonnen. Ich gestehe ganz ehrlich, aus Mangel an Alternativen, weil das Ganze hat in St. Pölten stattgefunden. Ich glaube, bin dort geboren und ich konnte keinen Lehrer finden, der mir Beatles-Lieder beigebracht hätte. Das war die Musik, die mich eigentlich wirklich interessiert hat ursprünglich, die Popmusik aus den 60er Jahren, weil damit bin ich aufgewachsen. Im Elternhaus wurde den ganzen Tag Beatles, Stones, Kings, Jimi Hendrix, Carlos Santana gespielt. Und das war das Zeitalter der Gitarre und das wollte ich lernen, nicht? Stattdessen bin ich auf der städtischen Musikschule gelandet und habe dort als erstes Renaissance-Musik gespielt und habe dann in weiterer Folge auch begonnen, Schallplatten, damals gab es ja noch Schallplatten zu hören.
Die gibt es heute auch noch, die Schallplatten.
Die gibt's ja und mehr denn je. Also
Gott sei Dank.
Ich habe ja alle meine Schallplatten, wie du siehst, von damals noch und nie eine weggeworfen, weil doch sehr viele ursprüngliche Erlebnisse damit verbunden sind, wie zum Beispiel Strawinsky Feuervogel. Also da kam ja dazu, das von der Deutschen Grammophon, es hatte ein wunderschönes Cover, da war eben dieses Märchen abgebildet, eine Szene vom Märchen abgebildet. Und während die Musik gelaufen ist, habe ich stundenlang das Cover angestarrt. Das werde ich nie vergessen. Es war Sommer, es war August, es war wirklich heiß.
Ja. Ja,
und es war Nacht. Ich hatte sturmfreie Bude, das heißt, meine Eltern waren nicht zu Hause. Ja. Kopfhörer auf und rein ins Abenteuer. Der Feuervogel war eins dieser wunderschönen Erlebnisse, wenn man was völlig Neues entdeckt. Dass es sich um ein Märchen handelt, hat man sowieso gehört. Also diese Geschichte, die du vorhin erzählt hast, hat mich ehrlich gesagt nicht interessiert, weil das ursprüngliche Erleben von dieser Musik so gekoppelt war mit eigenen Bildern und mit undefinierbaren Empfindungen. Also meine Einstellung war, bitte lasst mich in meiner Welt. Ich will die Musik so interpretieren, wie ich sie gerade spüre. Bin aber dann eh nicht weit weggelegen. Also ich habe als erstes gehört, vor allem in den ruhigen Sätzen, nicht nur das Märchenhafte, sondern auch das alte Russland. Einen tiefen, finsteren Wald, aber keinen, der, wo man sich fürchtet, sondern einen, der halt einfach die Fantasie
anregt.
Anregt, ja. Und da war eine gewisse Romantik, die nicht verkitscht war durch den europäischen Adel,
ja.
Sondern was ganz was Ursprüngliches, was Märchenhaftes eben. Und alte Märchen haben eben diese Originalität, dieses Ursprüngliche.
Also von meiner Seite ist es so, dass ich weiß, dass du einen sehr philosophischen, emotionalen Zugang zur Musik hast. Ja? Und jetzt nicht nur zu der Musik, die du selber machst, sondern eben auch zu klassischer Musik. Und es ist wirklich so, dass ich immer wieder Zuschriften von Hörerinnen und Hörern bekomme, die sich also bedanken, dass sie durch den Kulturmenü-Podcast einen Zugang auch zu anderen Musikgenres erhalten haben. Und ich will jetzt heute bei dieser Folge, die ja ganz eine symphonische, schwere Musik trotzdem ist, Ballett und Zauberwelt hin oder her, aber ich möchte jetzt gar nicht so über diese musikalische Form und über Feinheiten in dieser Rhythmik oder die sogenannte Petersburgische Schule oder russische Frühphase oder so reden, sondern wirklich über diesen emotionalen Zugang sprechen. Und wenn du jetzt sprichst von dem Märchenwald und von dem Zauberwald, dann sind wir genau da, wo ich hin will, weil ich will das jetzt nicht wissenschaftlich aufbereiten, diesen Feuervogel. Und ich glaube, da bin ich mit dir ganz gut beraten.
Ja, völlig. Ich muss sagen, ich bin auch, was Kunst und Kultur allgemein betrifft, nicht nur Musik, sondern Malerei, Architektur, was auch immer, Tanz und so weiter, bin ich mit der Prämisse aufgewachsen, die Kunst ist für uns da, nicht wir für die Kunst. Natürlich habe ich, wie alle anderen auch, mich um bestimmte Werke bemüht. Auf die Art und Weise habe ich natürlich auch mir ewig Werke angehört, die mir nie gefallen haben in Wahrheit. Und erst durch diese Befreiung, durch diese Denke eben, nein, es muss mich ansprechen. Und zwar möglichst gleich. Ja? Mhm. Das ist eine Denke, die es in der Popmusik sowieso gibt. Ja? Entweder das Lied springt dich an, entweder die Stimme springt dich an, das Charisma, die Persönlichkeit, oder es ist nicht für dich. Mhm. Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Ja? Ich habe zum Beispiel die Beethoven-Klaviersonaten erst jetzt entdeckt, mit 60, und kann sie dementsprechend auch würdigen. Mit 20 wäre ich eingeschlafen dabei.
Ja, also deshalb habe ich eigentlich als erste Musikeinspielung auch den Höllentanz gewählt, weil ich finde das so fetzig.
Naja, das, ich würde mal sagen, das ist Punkmusik. Nicht? Punkmusik mit einem Orchester gespielt. Ja. In einer rhythmischen Präzision und in einem Tempo, wo mir die Orchestermusiker fast schon leid tun. Weil da muss man wirklich sein Instrument beherrschen, dass man dem gerecht wird. Wenn ich mir jetzt noch vorstelle, dass das Strawinsky zu dem Zeitpunkt, wo er das dirigiert hat, nämlich diese Aufnahme, mindestens 70 gewesen sein muss. Ja, dieser Mann ist nur körperlich gealtert. Ja. Innerlich war er noch immer extrem temperamentvoll, weil diese Energie, die muss er ja mit seinen Händen dem Orchester mitteilen. Das ist ja keine Kleinigkeit. Ja. Du schickst deine eigene Energie runter, quasi wie ein Zauberer, mit einem Zauberstab und quasi schickst die Energie, die von dir ausgeht, mittels eines Energiestrahls ins Orchester rein. Und das Orchester schickt es wiederum raus zu den Leuten. Und diese Energie ist gerade auf dieser Aufnahme richtig spürbar.
Ja, das ist sensationell. Und die Orchestermusiker, also ob sie dir jetzt leid tun oder nicht, oder wem anderen ist es vielleicht egal, aber jeder, der Feuervogel spielen muss oder weiß, das ist ein Programm, das muss man wirklich üben. Also auch die tollsten Leute müssen das dann üben, weil das hat man einfach nicht so leicht in den Fingern. Das sind einfach ganz schwierige, hohe Passagen, vor allem für die Bläser, für die Holzbläser, Blechbläser. Also es ist wirklich ganz hohe Kunst.
Naja, weißt du, und dann war der erst 28, ja. Das ist ja das, also so früh gereift und eine eigene Klangästhetik quasi geschaffen hat und auch diese Selbstsicherheit hatte, sie in die Welt zu setzen, ohne jemandem gefallen zu wollen. Ich meine, er hat schon, natürlich, man hört die russische Tradition heraus, das ist schon wahr, aber er hat sie ja doch erweitert.
Ja, ja, da kommen wir später noch dazu. Er ist nach Frankreich gegangen und dann nach Amerika später. Aber das, was du jetzt sagst, da haben sich auch schon die Biografen vom Strawinsky den Kopf drüber zerbrochen. Zwei gibt's, den Boris Asafjew und den Michael Druskin. Und beide dieser Biografen meinen, dass eben diese Lebensfreude, die Lebensbejahung und die Festlichkeit auch die Qualität Strawinskys ausmachen. Vielleicht horchen wir uns den nächsten Musikausschnitt an. Das ist das Rondo Korovod, so heißt dieser Teil. Und dieser Begriff kommt aus der russischen Folklore und bezeichnet einen Reigentanz. Und wie du schon vorhin angedeutet hast, wer wird jetzt hier tanzen? Die Prinzessinnen.
Thank you.
Also ich glaube, diesen Ausschnitt habe ich, glaube ich, gefühlte 1000 Mal mir angehört. Also das hat für mich den Charakter eines schönen Songs. Es ist tatsächlich ein Lied. Und ich habe mir immer gedacht, komisch, dass noch keiner draufgekommen ist, dass man das eigentlich als Popsong nehmen könnte. Wahrscheinlich habe ich jetzt eh irgendjemanden inspiriert und somit reich gemacht. Hallo, das ist meine Idee. Nein, also das ist dieses Liedhafte. Und wo man sich gut vorstellen kann, ja, das muss einmal ein Volkslied gewesen sein. Mhm. Und eben diese zauberhafte Orchestersprache.
Aber ist es nicht, bevor die Orchestersprache kommt und der Orchesterklang, also die Melodie an sich, die nicht nur aus 3 Tönen besteht, ja? Also was hier einfach schon oft gesagt worden ist, je einfacher eine Melodie, desto leichter geht sie natürlich ins Ohr und so weiter. Aber wenn du von Popmusik redest, was ich in der Popmusik von den neuen Songs vermisse, sind Melodien. Das sind halt immer nur Sachen, die aus 3, 4 Tönen bestehen. Da geht es ein bisschen rauf und runter und wird halt dem Text oder der Textmelodie von mir aus oder dem Rhythmus des Textes angepasst. Und das, was wir da gerade gehört haben, dieser Reigentanz von den Prinzessinnen, das hat mehrere Töne in der Melodie und eine Melodieführung, das kann man sich gut merken, das geht gut ins Ohr. Und ich meine, wir sind da jetzt beide gesessen, haben das gehört und müssen beide lächeln, weil es so schön ist, oder?
Ja, also da gibt es eine ganz einfache Antwort darauf. Diese heutige Popmusik und die heutigen Melodien generell, so wie heute komponiert ist, das gehorcht der Marktforschung.
Ja.
Und nicht der Intuition. Ja. Es wird ständig geforscht, das hat zu meiner Zeit schon begonnen, was gut ankommt. Und um es berechenbar zu machen, bedient man sich Kopien. Das heißt, einer kopiert den anderen. Dadurch wird das Ganze immer ärmer.
Mhm. Ja, gut erklärt.
Also es war zu meiner Zeit schon so, als ich noch im Popbereich tätig war, dass ich habe auch als Produzent gearbeitet, dass das kannst du nicht machen, das versteht keiner, ja. Das verkauft sie nicht. Ja. Also jeder war ein Marktspezialist schon im Vorhinein. Und das war eben früher schon auch so, weil ich meine, klar, viele klassische Komponisten haben für den Hof geschrieben, für Hochzeiten, für Ausritte und sozusagen für die Reichen halt, nicht? Das musste dann auch gefällig sein, nicht? Also,
das hat Stravinsky auch gemacht. Der war eigentlich ein guter Geschäftsmann,
ja,
und hat viel Auftragskompositionen geschrieben, hat natürlich Geld dafür verdient. Und das Ballett, das er damals eben in, also es war ja auch ein Auftragswerk, wie ich vorhin schon erzählt habe. Und das Ballett war damals ganz verschrien und in Verruf.
Ja.
Und eigentlich war das nicht besonders toll, wenn jemand fürs Ballett komponiert hat. So wie heute, also wie wir sagen, die Filmmusik hat auch lang gebraucht, bis ein Komponist ernst genommen worden ist, der nur für den Film tätig ist. Das hat ja auch lange gedauert.
Ja.
Gibt es ja noch nicht so lange. Und damals war das, was heute der Film ist, damals das Ballett.
Ja.
Also der Stravinsky hat vielleicht keinen Produzenten gehabt, was du gerade besprichst, das kann man nicht machen, sondern der hat es halt einfach gemacht.
Also es gibt, ich bin fast überzeugt davon, dass wenn man so eine dermaßen starke kreative Ader hat, dass man das Gefühl hat, ich muss das machen, das muss raus, ja, dann ist einem das wurscht, was die anderen sagen. Man spürt innerlich, dass man recht hat. Nach dem Feuervogel, natürlich gab es da die Erwartung, so weiterzumachen.
Ja.
Auch ich hätte mir das gewünscht, ja, weil mir haben die späteren Werke so gar nicht gefallen. Ja. Wie er von Russland weg ist, ja, je länger er weg war von seiner Heimat, umso mehr hat er das Russische verloren. Also er hat dann selber gesagt, nach der Geschichte vom Soldaten hat er den russischen Orchesterklang endgültig begraben. Und das war in diese Tradition, nicht? Rimsky-Korsakow, Borodin, Tchaikovsky und dann der Meister, der alles vermengt hat und nochmal eine Stufe rauf vor der Stravinsky.
Mhm.
Und dann sagt ausgerechnet der so Schluss aus, interessiert mich nicht mehr. Aber auch da sieht man wieder diesen unabhängigen Freigeist, der dauernd spielen möchte.
Ja, und die Entwicklung, die er auch gemacht hat und halt
total
nicht stehen geblieben ist.
Und somit ein echter, freier Künstler.
Also er hatte auch ein Interesse am französischen Impressionismus, ganz besonders war ihm Claude Debussy einfach wichtig. Und die haben sich natürlich gekannt. Und das finde ich sehr nett, weil Debussy sagte über Stravinsky, er ist ein junger Wilder, der aufregende Krawatten trägt, den Frauen die Hand küsst und ihnen dabei gleichzeitig auf die Füße tritt. Das finde ich super, das wollte ich unbedingt erwähnen, weil das irgendwie auch zeigt, was das vielleicht für ein Typ war. Also wenn man sich Fotos anschaut, es gibt wahnsinnig viele Fotos von ihm, auch Richard Avedon hat den Stravinsky fotografiert. Wenn man sich das anschaut, wie der ausgeschaut hat, wie er jung war und wie er alt war, das ist fast kein Unterschied.
Er war eher klein, nicht?
Ja, und ein ganz, wie soll ich sagen, wie ein gezeichnetes Gesicht. Ja. Ja. Er ist auch meistens ernst auf den Fotos, aber eben diese Krawatten und diese perfekt sitzenden Anzüge. Und er war halt so ein richtiger Sir.
Naja, der war ja Großbürger. Das war halt diese Gesellschaftsschicht. Ne?
Also dieses Verschmelzende in den Klängen, das haben wir, glaube ich, bei den Prinzessinnen, kann man sagen, dass wir das eigentlich eh schon kurz gehört haben, oder?
Da gibt es eindeutig eine Verwandtschaft. Ich liebe auch die Impressionisten sehr, also Debussy, noch mehr dann den Ravel. Von dem hat man ja gesagt, er ist der Feinmechaniker, der Sohn eines Uhrmachers. Er hat aber dasselbe erreicht, nicht? Also diese kindlichen Fantasien, ja?
Und ja.
Eigentlich diese andere Art zu denken. Weißt du, mich hat ehrlich gesagt die Sonatenhauptsatzform nie interessiert. Mhm. Mich haben auch diese ganzen Analysen nicht interessiert, ja, welches Thema wann wiederkommt und warum und irgendwelche Abwandlungen. Ich habe mich immer nur auf das verlassen, was ich direkt höre und was ich dabei empfinde. Und die Architektur, wenn sie dazu hilft, wunderbar, aber sie war für mich jetzt nicht. Für mich war immer das Sinnliche im Vordergrund. Und da wurde ich natürlich beim Stravinsky und bei den Impressionisten viel mehr bedient, weil dann konnte ich den Kopf ausschalten und einfach fliegen.
Mhm.
Und mir hat diese Geschichte natürlich gut gefallen, dass der Debussy der ältere Freund war, sozusagen, der den jüngeren Stravinsky unterstützt hat und schulterklopfend ihm Mut gemacht hat und so. Und auch der Debussy war ein Rebell. Und vor allem dieses Selbstbewusstsein zu sagen, gut und schön, aber ich gehe einen Schritt weiter, ich muss das tun. Und dafür natürlich in Kauf nehmen muss, dass er angefeindet wird, dass er missverstanden wird. Was beim Stravinsky, Gott sei Dank, nicht der Fall war, nicht? Der ist ja mit dem Feuervogel gleich durchgestartet.
Ja, genau, das war der Beginn der Karriere. Da sind jetzt ein paar Namen gefallen, da möchte ich kurz was dazu sagen. Also Rimsky-Korsakow, der hat den Hummelflug komponiert. Das ist, glaube ich, sein bekanntestes Werk. Er war bis zu seinem Tod, das war 1908, Stravinskys Lehrer. Und er schrieb eine Instrumentationslehre von den verschiedenen Arten, ein und dieselbe Musik zu orchestrieren. Und das ist das, was Stravinsky eigentlich mit dem Feuervogel auch gemacht hat, weil ich eben erzählt habe, es gibt drei verschiedene Fassungen. Und sein oberstes Anliegen war bei diesem Orchestrieren eben diese verschmelzenden Klänge. Und damit, wie soll ich sagen, hat er einer Kunstauffassung gehuldigt, wo ich gleich jetzt zum nächsten Namen komme, den du vorhin genannt hast, die also im Westen, wenn man das so sagen will, bei uns im Westen, ungefähr so in dem Bolero von Maurice Ravel eben den Ausdruck gefunden hat. Und von diesem Werk, was ja das bekannteste von Ravel war, hat er selber mal, also Ravel hat zu Arthur Honegger gesagt, ich habe nur ein Meisterwerk geschaffen, nämlich den Bolero. Nur schade, dass keine Musik darinnen ist.
Ich habe nie verstanden, wie er das gemeint hat.
Ja.
Was meint er damit? Was soll das heißen, dass keine Musik?
Naja, wenn du jetzt den Bolero hernimmst.
Thank you.
das kommt halt minutenlang, wird das durch alle Orchesterinstrumente gespielt und ja. Zum Schluss spielt es halt das ganze Orchester. Ja. Wenn du das jetzt vergleichst mit dem Feuervogel und jetzt den Satz hernimmst, schade, dass da keine Musik drinnen ist, dann macht das, dann verstehe ich das, weil er hat eine Melodie geschrieben.
Ehrlich gesagt für mich nicht. Die Komposition ist einfach. Aber da müsste ja dann jedes Volkslied auch keine Musik sein, nicht? Und das ist ja ein Blödsinn, nicht? Weil jede Melodie, die imstande ist zu verzaubern, ist Musik. Mhm. Also ich habe keine Ahnung, wie er das gemeint hat. Mich interessieren diese Zusammenhänge zwischen der Musik, die jemand schafft, und seiner Persönlichkeit. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich die Persönlichkeit in einer Musik abgebildet finde. Wenn es über den bloßen Manierismus hinausgeht, weil es ist letztlich eine Handschrift. Mhm. Je origineller, je mehr bei sich ein Komponist ist, umso mehr klingt seine Persönlichkeit durch. Das sieht man ja beim Stravinsky ganz deutlich. Er hat ja tausende Stile ausprobiert. Trotzdem hört man sofort die Orchestersprache vom Stravinsky. Ich weiß nicht, wer es war, aber er hat Stravinsky beschrieben, seinen Orchesterklang beschrieben als klar, prickelnd, aufregend, kühl wie einen kalten Champagner. Mhm. Und ich finde, das trifft immer zu. Also das war sein Stil. Ja. Dieses Verwunschene, dieses Warmherzige, ja, wie es beim Feuervogel ist. Also die rhythmische Präzision hat er immer schon, ja, diesen rhythmischen Teufel, ja, der Präzision verlangt und Power. Er denkt oft wie ein Schlagzeuger.
Und das gilt nicht nur für den Feuervogel, sondern natürlich auch für alle anderen Werke. Also das, was danach kam, also die drei bekanntesten Ballette sind eben der Feuervogel, dann die Petruschka, das war gleich danach, 1911, das ist auch super. Und natürlich ein Stück, was wirklich auch in anderen Folgen ganz viele andere von meinen Gästen schon angesprochen haben, das hat er 1913 geschrieben. Eigentlich das Schlüsselwerk der Musik des 20. Jahrhunderts war Le Sacre du Printemps. Das ist halt einfach
schon alleine, wie das losgeht.
Ne? Ja.
Stell dir das mal vor, da sitzt im Konzertsaal bei der Premiere nichts ahnend. Erwartest dir völlig was anderes.
Ja.
Und auf einmal aus dem Nichts heraus geht's. Also die Leute muss es ausgehoben haben aus ihren Sitzen. Ja.
Ja.
Das ist ja unglaublich. Ja. Noch nie zuvor hat man das gehört. Ne?
Obwohl natürlich jetzt der Feuervogel ganz anders beginnt. Also wir hören jetzt einmal wirklich in den Anfang hinein. Und das fängt eigentlich ein bisschen gruselig an.
Thank you.
Das, was ich vorhin gemeint habe, wenn man dieses Märchen vor Augen hat, dann hört man diese Musik anders oder versteht man sie anders, ja. Die Leute heutzutage haben fantasievolle Bilder im Kopf, weil sie das von anderen Filmen, Oper, Theater, was auch immer kennen. Und sich sofort hinein zu versetzen in eine Märchenwelt geht auch ohne Ballett und ohne Bild. Und so wie der Feuervogel beginnt, ist man mit den ersten Takten sofort, wie du sagst, in dem Zauberwald, oder?
Du hast es vor dir, ja. Filmmusik ohne Film. Und diese Männer haben die Filmmusik ja eigentlich auch begründet. Sie haben sie vorweggenommen. Und ich meine, das, was heute die klassischen Komponisten sind, die sind ja alle zum Film gegangen. Weil dort gibt es, wenn man Glück hat, ein Budget. Wenn man ganz oben dabei ist, gibt es viel Budget. Und dann kann man halt innerhalb bestimmter Grenzen kreativ sein.
Ja.
Da gibt es ja eine interessante Geschichte, ich weiß nicht, ob du sie kennst, mit den Walt Disney Studios.
Na, erzähl sie bitte.
Die haben ja eine Zeit lang, Walt Disney hat ja Klassik verwendet, zum Beispiel für den Film Fantasia.
Fantasia und auch in den Silly Symphonies schon in den 20er Jahren.
Genau, aha. Und Mickey Mouse als Zauberlehrling,
ja, genau,
und so weiter. Und die haben angefragt beim Stravinsky, mhm, ja, weil die haben sich ja, die wollten ja immer prominente Namen haben.
Ja.
Und der hat leider Nein gesagt. Also er wollte diese Film mit originaler Stravinsky-Musik. Zwei Meister arbeiten zusammen. Das wäre dann ein Traum gewesen. Aber er hat verneint, aus welchen Gründen auch immer, woraufhin die Walt Disney Studios ihm nahegelegt haben. Sie würden ihm trotzdem viel Geld bezahlen, wenn sie zumindest seinen Namen verwenden dürften, ohne dass er die Musik dazu schreibt. Sie hätten also irgendeine Musik schreiben lassen und dann im Film behauptet, das hätte das Stravinsky geschrieben. Es ist ein glatter Etikettenschwindel.
Ja, aber dazu hat er auf jeden Fall Nein gesagt, oder?
Ja, es war halt so die einzige Periode, glaube ich, wo er mit Hollywood in Verbindung gekommen ist. Ja.
Ja, er hat eine Zeit lang in Hollywood gelebt, bevor er dann in Los Angeles gelebt, bevor er dann nach New York gezogen ist. Seine letzten Jahre hat er in New York verbracht. Aber das ist schon interessant. Er schreibt fürs Ballett, in jungen Jahren wohl, aber doch fürs Ballett, was eigentlich damals nicht besonders großartig war. Und dann fragt ihn Walt Disney und er sagt Nein. Das finde ich schon interessant. Deine Lieblingsstelle im Feuervogel ist, glaube ich, das Wiegenlied, oder?
Ja.
Hören wir uns das mal kurz an. Innerhalb des ganzen Orchesterwerks ist das nach dem Höllentanz. Also die tanzen quasi bis zur Erschöpfung und dann schlafen sie halt ein. Warum ist das deine Lieblingsstelle?
Nein, wegen der Atmosphäre. Das versetzt mich in einen Traum, wo ich mir denke, jetzt kann alles passieren. Ja.
Also du schwärmst ja die ganze Zeit jetzt schon sehr vom Stravinsky. Ich finde, mit einem Zitat von ihm selbst erklärt sich's auch. Er sagt nämlich, erste Bedingung einer guten Kunst ist immer und vor allem eine gute Machart. Jetzt reden wir zwar nicht über die theoretischen Dinge, sondern wir reden halt jetzt wirklich über den Inhalt und den Zugang und das, was man hören kann mit einer Vorstellungskraft. Aber die gute Machart ist in dem Fall das Finden der Melodie, das Orchestrieren, die ganze Rhythmik und selbst in einem langsamen Teil wie in dem Wiegenlied kommt das alles durch.
Ja, so ist es. Ich glaube aber darüber hinaus, dass es überhaupt eine Art musikalisches Gesetz ist. Also die Sachen müssen einfach gut klingen. Gilt für jede Musik. Kennst du diese Geschichte von ihm? Sein Kindheitserlebnis, wo er zum ersten Mal mit Tönen konfrontiert wurde. Sie hat tatsächlich im Wald stattgefunden. Und er hat einen Waldschrat, sowas gab es anscheinend noch im vorvorigen Jahrhundert, der seelenruhig im Wald gesessen ist, ja, mit nacktem Oberkörper und hat sich angeblich mit den Händen seine, wie sagt man so, eine Schale gebildet und hat sich damit gegen die Achsel geschlagen und damit Töne produziert. Es ist eine Situation, die kann ich mir gar nicht vorstellen.
Aber ich versuch's gerade, ja.
Aber der Stravinsky hat sie geschildert als seine eigentliche Initialzündung, ja.
Ja.
Er war so fasziniert, dass dieser Mann Töne produziert hat. Also in dem Moment war das ein Musiker für ihn. Ja?
Mhm.
Man weiß ja, dass die Atmosphäre für ein Kind oft maßgeblich ist, ja, um einen Eindruck zu speichern.
Ja, ja, wobei ich glaube, das ist bei Erwachsenen auch noch so, oder?
Ja.
Dass der Eindruck, also was wir uns noch erinnern können, obwohl es schon so lange her ist, hat immer mit dem Eindruck zu tun.
Egal, um welche Musik das es geht. Für mich ist die Atmosphäre, die sie versprüht oder die sie erzeugt, maßgebend. Zum Beispiel wird ja dem Stravinsky eine auffallende Verwandtschaft nachgesagt zum Picasso. Die haben ja auch zur selben Zeit gelebt.
Die waren auch befreundet. Der Picasso hat ihn sehr oft gemalt auch.
Und beide Erneuerer. Ja, ja. Und der Stravinsky hat den Picasso ja extrem lieb beschrieben. Also der hat ihn von erster Sekunde an gemocht. Ja, die strenge spanische Sprache und dieses Trockene und so, das hat ihm alles was gesagt. Hatte der nicht mit einer Modeschöpferin irgendwas?
Mit der Coco Chanel.
Und weißt du da mehr drüber?
Warte, ich google kurz in meinem Hirn, was weiß ich über das Verhältnis. Also es gibt auf jeden Fall einen Film, einen Hollywood-Film gibt es über diese Geschichte, Stravinsky und Coco Chanel. Ja. Ja, also die haben was miteinander gehabt, soweit ich jetzt weiß. Es war die Uraufführung von Sacre du Printemps und das war in Paris und die Chanel war im Publikum. Und das war ein Riesenskandal, also das war nicht erfolgreich, das haben die Leute nicht verstanden. Und Stravinsky war damals mit seiner ersten Frau, die schon krank war, in Paris und ist aber dort nicht, war nicht sehr wohlhabend. Und ein paar Jahre später haben sich die wieder getroffen und Coco Chanel hat ihm angeboten, doch bei ihr in ihrem großen Haus zu leben. Und er ist dann also mit seiner kranken Frau und seinen 4 Kindern dorthin gezogen, hat dort gelebt und da hat sich dann eine Liebesaffäre entwickelt. Alles Weitere müsste man jetzt nachlesen. Weiß ich jetzt nicht genau, wie das dann zu Ende gegangen ist. Aber auf was willst du jetzt hinaus? Also der geniale Komponist und die geniale Modeschöpferin finden sich.
Nee, mir ist es einfach nur gerade eingefallen.
Ja, sicher eine spannende Geschichte. Du, aber, dass ich es nicht vergesse, ich wollte noch was sagen über Tradition. Die Tradition war für ihn, wie er selbst gesagt hat, eine lebendige Kraft, die sich fortwährend bewährt, aber nicht als etwas Gewesenes, sondern als etwas Gegenwärtiges. Wie würdest du das jetzt erklären? Was meint er damit?
Also ich bin aufgewachsen zu einer Zeit, da wurde das Wort Tradition nicht gern gehört. Nicht gerne diskutiert, ja, weil es halt auch mit der Vergangenheit zu tun hatte, auch mit der politischen Vergangenheit und so. Prinzipiell halte ich viel von guten Traditionen, weil sie Kraft spenden, aber nur dann, wenn sie sich auch als ewige Wahrheit zeigen. Es gibt einfach ewige Werte, die stimmen einfach, die verschwinden nicht, ja, die bleiben. Ja. Und die Art und Weise, wie man damit umgeht, könnte man vielleicht als Tradition bezeichnen. Zum Beispiel in der Musik, dass es gut ist, das Herz von dem Zuhörer, von den Zuhörerinnen zu berühren. Also könnte man sagen, das ist eine alte Tradition beim Musikmachen. Weil nur die überlebt ja auch, nicht? Also wenn sie imstande ist, über die Jahrhunderte zu berühren, dann wird hier ein ewiger Wert angesprochen.
Also ich habe mit dem Höllentanz begonnen heute und natürlich enden wir mit dem Schluss des Werkes, das also mindestens genauso fetzig ist wie der Höllentanz.
Ja, das ist ja auch das Stück, das ich als erstes gehört habe in meiner Jugend. Und zwar aus dem Grund, es gab ja in den 70er Jahren eine große Rockband, die hat geheißen Yes. Ich war ein totaler Yes-Fan. Und ich habe mir damals eine LP gekauft, von denen eine Live-LP. Und die hatten als Opener dieses Stück, dieses letzte Stück von Stravinsky. Das habe ich natürlich nicht gekannt. Und ich habe gedacht, was ist denn das jetzt? Ja. Ich habe mir doch eine Rockband gekauft. Ja, wieso höre ich jetzt plötzlich Pauken und Trompeten und all das? Und die haben das bei ihren Shows verwendet. Also die haben diese Grenze auch nicht gesehen. Ja, die Energie war exakt die gleiche, nur mit anderem Instrumentarium. Ja, und man dachte, wow, Stravinsky leitet ein Mega-Rock-Konzert
ein. Wenn er das gewusst hätte.
Und niemand sagt, das passt nicht zusammen.
Ja. Sondern jeder ist begeistert.
Also das ist meiner Meinung nach klassischer Rock'n'Roll.
Echt? Klassischer Rock'n'Roll?
Rock'n'Roll mit einem Orchester gespielt. Also wenn man jetzt von der Energie ausgeht, von der Wucht, von der Direktheit, wenn man die Musik nach der Energie beurteilen will, dann hat es die Energie von Rock eigentlich.
Ja, vielleicht ist das jetzt genau passiert, auch mit der Geschichte von der Band Yes, die du gerade erzählt hast, dass wirklich auch wieder Hörerinnen und Hörer, die diese Musik eigentlich nicht so kennen, Lust gekriegt haben, sich das ganze Werk anzuhören, den Feuervogel.
Würde mich freuen.
Mich auch. Mario, meine letzte Frage, was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
Viel, wenn man sie lässt.